Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema der Ursprung von Falschheit, Irrtum, dem Unrechten und dem Bösen und ihr Heilmittel Teil 3. Wir hatten am Ende unseres letzten Podcasts festgehalten, dass wir Menschen, im Grunde nichts wirklich wissen können. Wir leben in einem mentalen Ego, in einer mental-vitalen Persönlichkeit, die sich in jeder Beziehung irren kann und die darüber hinaus das, was sie weiß, verzerrt und verfälscht, die bewusst oder halbbewusst sich selbst und damit andere täuscht, die wahres Wissen nicht zulässt oder nicht zulassen will und die eine Tendenz, wenn nicht sogar eine gewisse Bereitschaft dazu hat, noch einigermaßen annehmbares falsches Wissen für wahres Wissen zu nehmen und entsprechend weiterzugeben. Und dieses Gesetz, das Daseinsgesetz dessen, was wir aktuell Mensch nennen, erstreckt sich naturgemäß dann nicht nur auf das Wissen als solches, sondern auch auf das, was daraus folgt, was damit unmittelbar verknüpft ist, auf unseren Willen und unser Wirken, unser Handeln. Genauer gesagt erwächst aus unserer Unwissenheit ein falsches Bewusstsein, das dann zu ebenfalls falschen Reaktionen führt. Zu falschen Reaktionen auf die Berührungen, die Kontakte mit unserer Umwelt. Wir ignorieren oder missverstehen in unserem Oberflächenbewusstsein die wahren und wissenden Impulse, die aus unseren innersten Tiefen, aus unserem seelischen Wesen aufsteigen oder weisen diese sogar zurück. Stattdessen lauschen und hören wir auf mentale und vitale Suggestionen, deren Ursprung wir nicht kennen und die ebenfalls mehr oder weniger unwissend und verdunkelt sind. Oder wir handeln, und das ist die eigentliche Regel, nach dem, was unser vitales Ego will und von uns und von anderen verlangt. Und wir sehen hier an dieser Stelle sehr schön, wie einer der wesentlichen Bestandteile dessen, was wir Evolution nennen, wie eine wesentliche Bedingung und Voraussetzung dieser Evolution für uns und unseren Entwicklungsprozess eine sehr konkrete Bedeutung erhält. Ein getrenntes Lebens-Ich, das sich in einer Welt, die etwas anderes als es selbst ist, behauptet und behaupten muss. Und dieses Lebens-Ich behauptet sich nicht nur in der Welt, sondern auch in uns selbst, dominiert sozusagen unser Wesen. Und sein Wirken ist eine ständige, fast ununterbrochene Quelle von Auseinandersetzung, Zwietracht und Disharmonie, von innerer und äußerer Unruhe, von falschem und auch bösem Handeln. Denn dieses vitale Element in uns ist, zunächst einmal, nicht, ganz und gar nicht an Wahrheit, wirklichem Bewusstsein und wahrem Handeln interessiert. Sein eingeborener Impuls, sein ursprüngliches Daseinsgesetz, ist Selbstbehauptung, Wachstum und Ausdehnung, Besitz und die uneingeschränkte Befriedigung von Bedürfnissen. Und diese dynamischen Bewegungen verfolgt es ohne jede Berücksichtigung des möglicherweise Wahren, des Rechten oder Richtigen oder des Guten und ohne jede Rücksicht darauf. Da wir nun aber nicht nur aus diesem vitalen Ego bestehen, sondern auch ein Mental und eine Seele haben, die sehr wohl an diesen Dingen interessiert sind und darauf hinarbeiten, versucht das vitale Element, das Mental, zu beherrschen und zu unterwerfen und die Stimme der Seele mehr oder weniger zum Schweigen zu bringen oder unhörbar zu machen. Das Ergebnis ist, dass das Mental zu einer Art Erfüllungsgehilfe der vitalen Bewegungen und Bedürfnisse wird und all diesen Dingen seine Sanktion, eine Erklärung, eine Entschuldigung, eine Selbstrechtfertigung gibt. Als ob dies am Ende tatsächlich irgendwie gut, irgendwie richtig, irgendwie doch wahr ist. Und dazu zählen durchaus auch sogenannte spirituelle Argumente, also keine spirituellen Erfahrungen oder höhere Intuitionen, sondern irgendwelche weisen Sätze, Wahrheiten oder Ratschläge, die das Mental hört oder in Büchern liest und die es dann den vitalen Bedürfnissen anpasst und dienbar macht. Das Ergebnis ist ein unter Umständen hochintelligentes Lebensmental, ein Lebensego, das nur einer Norm, einer Linie folgt, der Befriedigung, dem Wachstum, der Stärke und Größe eben dieses Ichs. Raum für sich selbst, Lebensraum, Expansion, Besitz, Genuss, Überleben, Selbstbehauptung, Dominanz und Kontrolle. Ein Platz an der Sonne. Und dieses vitale Ego will dies alles für sich selbst und auch, dahinter verschleiert es sich oft, für seine Nächsten, für die, die es, wenn man das so nennen will, liebt, für den Partner, die Familie oder ein anderes kollektives Ego. Mithilfe des Mentals entwickelt das vitale Ego dann Ideen, Glaubenssätze, Interessen und Vorstellungen, die es der Umgebung überstülpt oder die es, wenn es dazu nicht stark genug ist, zumindest für sich selbst gegenüber anderen verteidigt. Dies mag in durchaus sanfter oder auch netter Weise geschehen oder, und das kommt unter wirklicher Bedrängnis dann oft zum Vorschein, mit nackter Gewalt, mit mentaler, emotionaler oder materieller Erpressung, mit Falschheit und Lüge oder mit destruktiver Aggression bis hin zur Zerstörung anderer Lebensformationen und Formen. Welches Gesicht sich auch immer zeigt, nett, verbindlich oder gewaltsam, welche Mittel auch immer angewandt werden, welche moralische Haltung auch immer damit verbunden ist, das dahinterstehende Ego und die dahinterstehende Absicht ist dieselbe. Und so sehen wir, dass dieses vitale Ego über die Kontrolle des Mentals quasi alles kontrolliert. Moral, Religion und oft sogar Wissenschaft und Philosophie, also intellektuelles Wissen. Und wenn wir das, was wir im gewöhnlichen Sprachgebrauch Spiritualität nennen, betrachten, so können wir auch hier sehr schön sehen, wie das vitale Ego, oft sehr trickreich, die mental ausgedrückten Wahrheiten nimmt, andere bewusst auslässt, wieder andere verdreht oder in einen anderen Kontext einordnet, um letztlich die eigene Selbstbehauptung zu stärken oder zumindest eine Schwächung dieses Egos zu umgehen. Und da das vitale Ego in seinen Mitteln, wir sagten es schon, nicht unbedingt wählerisch ist, führt Ablehnung, Widerstand und Widerwille oft und je nach Druck auch schnell in den Hass. Grausamkeit, Verrat, alle möglichen Formen von bösem Denken und Handeln sind dann nur noch eine quasi natürliche Folge. Und das wollen wir hier nicht vergessen, auch die eigene Selbstzerstörung ist, sozusagen, Teil des Programms oder zumindest in Kauf genommen. Denn das Ziel der Lebensnatur ist nicht nur Selbsterhaltung, sondern die Behauptung des Lebensprinzips an sich. Der Ausdruck von Lebenskraft, von Lebensmacht, von Dominanz, von grenzenlosem Genuss, vollkommen unabhängig von der eigentlichen materiellen Lebensform, unabhängig von unserem Körper und seinen oft als lästig empfundenen Begrenzungen, koste es, was es wolle. Die parasitäre Pflanze, die den Baum umschlingt, die ihn beherrscht und aussaugt und dann selbst mit ihm zugrunde geht, ist ein sehr klares und schönes Beispiel dafür. Und in uns Menschen arbeitet dieses Lebensprinzip, für sich selbst genommen, nicht viel anders. Es weidet uns sozusagen aus, nutzt uns ab wie einen Anzug. Leben und Tod der Form tanzen Arm in Arm. Sie bedingen sich, solange das Lebensprinzip selbst nicht transzendiert wird. Dies klingt zunächst einmal so, und viele Traditionen sind in ihrer Ethik auch heute noch mit dieser Falschheit durchwoben, dass das Vital, dass dieses auf Begehren beruhende Lebensprinzip per se evil, böse ist. Denn auch wenn das Wahre und Gute nicht seine hauptsächliche Ausdrucksform ist, wenn es nicht die Form ist, durch die sich die göttlichen Qualitäten von Wahrheit, vom Guten primär manifestieren, so kann es sie in gewisser Weise doch wollen, kann eine Art Leidenschaft für das Wahre und Gute haben, wie es sie natürlicherweise für Freude und Schönheit hat. Auch wenn das Vital die verborgene Wonne in allem sucht oder suchen kann, im Guten wie im Bösen, in der Wahrheit wie in der Falschheit, im Leben und in der Morbidität, in vorübergehender Glückseligkeit und Schmerz, im eigenen Leid und auch im Leiden anderer, so kann sie ebenso in der Freude, im Glück, im Guten finden. In der eigenen Freude, im eigenen Glück, im eigenen Guten und in der Freude, im Glück, im Guten anderer Menschen. Die Kraft des Lebens, die Kraft der Selbstbehauptung des Lebens, bejaht, stützt, für sich selbst genommen, sowohl das Gute wie auch das Böse. Sie ist einfach nur eine dynamische Kraft. Sie kann sich in Hilfe, Unterstützung, Vereinigung, Großzügigkeit, Zuneigung oder Zuwendung, Loyalität und Selbsthingabe formulieren. Sie kann sich in Nächstenliebe, Selbstlosigkeit oder Egoismus ausdrücken. Sie kann sich selbst opfern oder andere zerstören. Die Leidenschaft, die Dynamik, die Kraft der Selbstbehauptung ist immer dieselbe. Wenn wir also das Vital und seine ureigenen Wirkweisen selbst betrachten, müssen wir alle anderen Einflüsse, mentale, moralische, auch seelisches Unterscheidungsvermögen, beiseite lassen, müssen sie sauber davon trennen. Am anschaulichsten ist dies für uns in dem, was uns Menschen vorausgeht, in der animalischen Welt. Der Löwe, der die Gazelle reißt und tötet, ist nicht falsch, böse, unethisch. Und dies gilt auch dann, wenn wir die uns vertrautere Welt der Säugetiere verlassen und uns etwa einem vermeintlich grausameren und roheren Krokodil zuwenden. Anders ausgedrückt, das vitale Lebensprinzip ist einfach die ausführende Kraft der Natur. Und ohne sie kann weder unser Mental noch unser Körper hier in dieser Welt irgendetwas zustande bringen. Können weder Mental noch Körper die in ihnen angelegten Möglichkeiten nutzen oder ihr Ziel hier in der materiellen Existenz verwirklichen. Es führt uns also nicht wirklich weiter, dieses Lebensprinzip, so brutal, hässlich und infernalisch es uns bisweilen auch erscheinen mag, zu verneinen. Die eigentliche und einzige Lösung besteht darin, das äußere Lebens-Ich durch das innere oder wahre, vitale Wesen zu ersetzen. Erst dann kann die dynamische Ausdruckskraft des vitalen Egos vollständig überwunden und die Lebenskraft zum Diener der Seele und zu einem machtvollen Instrument für das Wirken des wahren spirituellen Wesens werden. An dieser Stelle haben wir nun eine Anhöhe erreicht, von der wir den Ursprung und die Natur von Irrtum, Falschheit, dem Unrechten und dem Bösen in uns, im Menschen, im Individuum klar und vollständig sehen können. Ein begrenztes Bewusstsein, das sich aus dem Nichtwissen, aus der Unbewusstheit herausschält, ist die Quelle von Irrtum. Eine persönliche Verbindung und Anhaftung, eine Identifikation mit dieser Begrenztheit und mit dem damit verbundenen Irrtum ist die Quelle von Falschheit. Und ein falsches Bewusstsein, das vom Lebens-Ich, vom vitalen Ego regiert wird, ist die Quelle von Evil, die Quelle des Bösen. Und hier sehen wir noch einmal sehr schön, dass diese Dinge nur vorübergehende Phänomene in der Evolution sind. Vorübergehende Erscheinungen des Selbstausdrucks der kosmischen Kraft. Und wir können nun aus dieser Perspektive auch ihre Bedeutung, ihre Rolle verstehen. Denn, wir hatten es schon gesagt, die Entwicklung des Lebens-Ichs, des vitalen Egos, ist ein Werkzeug der Natur, um aus der amorphen Masse, aus der Substanz des Unterbewusstseins, ein Individuum, ein individuelles Bewusstsein zu kreieren. Ein individuelles Ego, das tatsächlich nichts anderes ist als eine erste und noch rohe Übersetzung des im Innersten verborgenen Selbstes in das unbewusste oder unwissende Oberflächenbewusstsein. Eine Art Ersatz für das wahre Selbst in unserer Oberflächennatur. Und deshalb, weil es eine Art Abbild, eine Figur dieses Selbstes ist, eines Selbstes, das sich graduell in immer wahrerer Form in der äußeren Natur manifestieren will, wird dieses vom inneren und von anderen Individuen getrennte Ich insgeheim zu einer fortschreitenden Vereinigung gedrängt, zu einer Vereinigung in Verschiedenheit, in Vielheit. Und da dieses Ich, das vitale Ego, mit diesem inneren göttlichen Selbst auch den Impuls zum Grenzenlosen in sich trägt, drückt es eben diesen Impuls in der unwissenden äußeren Natur auch aus. Und er äußert sich dort dann, naturgemäß, in all dem, was wir aus uns selbst und aus der Welt bestens kennen. Ein Wille zur Ausdehnung, Expansion, der Wille, ein quasi grenzenloses, begrenztes zu sein, alles, was wir können, zu nehmen und in uns hineinzunehmen, es zu besitzen, und auch selbst von etwas in Besitz genommen zu werden, von etwas besessen zu sein, das uns befriedigt, uns weitet oder vergrößert, sich etwas hinzugeben oder zu unterwerfen, sich etwas unterzuordnen, was uns in unserer eigenen Lebensbehauptung und unserer Erfahrung von Lebensfreude stärkt, was uns, unser Ego, in jedweder mentalen, vitalen oder physischen Weise unterstützt. Das einzige Problem, so könnte man nun sagen, besteht darin, dass wir all dies als getrenntes Ego und für unseren eigenen, ebenfalls getrennten Vorteil tun, und eben nicht in bewusstem Austausch und einer tatsächlichen und nicht nur aus dem eigenen Ich konstruierten Gegenseitigkeit oder gar aus einer wirklichen Einheit. Das Ergebnis sind Kollisionen, Konflikte, Disharmonie. Und das, was daraus entsteht, nennen wir dann falsch oder böse. Die Natur akzeptiert das als notwendige Begleiterscheinungen der Evolution. Sie verwendet das Gute wie auch das Böse, denn die Begrenzung auf ein begrenztes Gutes würde die Evolution sozusagen einkapseln, in einem bestimmten Zustand einfrieren. Der durch die Natur wirkende und in ihr verborgene Wille nutzt alles, was ihm zur Verfügung steht, um das Ziel der evolutionären Entwicklung zu verwirklichen oder diesem näher zu kommen. Und das ist der Grund, warum oft, was wir manchmal nur schwer verstehen oder verstehen wollen, aus Gutem Böses entsteht und aus Bösem Gutes. Und deshalb beobachten wir auch, und das ist in unserem gewöhnlichen moralischen Empfinden noch schwerer zu verstehen, dass das, was wir in der Vergangenheit für böse hielten, vielleicht gar nicht so böse war, und dass dies jetzt, heute, das Gute ist. Und dass das, was früher einmal gut war, heute als falsch und böse betrachtet wird. Einfach deshalb, weil unser menschliches Verständnis von diesen Dingen begrenzt und vor allem zeitgebunden, evolutionär ist. Die Natur selbst scheint zunächst einmal keine Präferenz für das eine oder andere zu haben, scheint quasi darüber zu stehen. Und doch dürfen wir hier an dieser Stelle eins nicht vergessen. Auch wir Menschen sind Teil dieser Natur, dieses evolutionären Prozesses. Und die Natur und der durch sie wirkende verborgene Wille haben sich an einem gewissen Punkt ganz offensichtlich dazu entschlossen, diese Unterscheidung zwischen Gut und Böse und auch die damit verbundene Wahl in und durch uns Menschen zu einem Teil des evolutionären Prozesses zu machen. Sie, die Natur, besteht, und das einigermaßen nachdrücklich, in einer bestimmten Phase der Entwicklung darauf, diese beiden Pole klar und eindeutig gegenüberzustellen, sie zu unterscheiden. Und deshalb hat auch dies seinen Sinn und kann offenbar auch nicht ausgelassen oder übersprungen werden. Es muss gewollt und notwendig sein, dass der Mensch auf diese Weise nach und nach Unterscheidungsvermögen lernt, dass er bestimmte Dinge hinter sich lässt, sich zu anderen hinwendet, bis er schließlich aus dem Dualismus von Gut und Böse in etwas eintreten kann, was tatsächlich das Gute, das wahre Gute ist, ein Gutes, das ewig und grenzenlos ist. Und deshalb ist es wichtig, diesen Schritt, das, was wir ethisches Bewusstsein nennen können, nicht mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen des vitalen Egos zu überspringen. Ein Ego, das uns sehr gerne einreden möchte, Ethik und Moral seien nicht mehr zeitgemäß oder spirituell. Ziel, auch das Ziel im eigenen inneren Prozess, ist nicht der Rückfall in ein vorethisch vitales Zeitalter, sondern der Schritt in ein postethisch spirituelles. Wie nun geht die Natur in und durch uns Menschen in dieser ethischen Phase der Evolution konkret vor? Wenn wir die Geschichte der Menschheit in allen Kulturen und auf allen Kontinenten betrachten, dann besteht das Prinzip, die Methode offenbar darin, bestimmte Dinge, gute Dinge auszuwählen andere, schlechte oder böse, zurückzuweisen. Dies spiegelt sich in unzähligen religiösen Vorgaben, in sozialen und moralischen Regeln, in verschiedensten ethischen Idealen. Doch diese Vorgaben, Regeln und Maßnahmen, wie tief und umfassend sie auch erscheinen mögen, berühren nur die Oberfläche und nicht die Wurzel des Problems. Sie behandeln Symptome, Erscheinungsformen, nicht die eigentliche Ursache. Wir wissen nicht, und das ist durchaus wesentlich, was diese Erscheinungsformen, was das Falsche und Böse in gewisser Weise stützt, sanktioniert, welche tatsächliche Funktion diese Dinge in der evolutionären Entwicklung der Natur haben und welche Wirkweisen im Vital wie auch im Mental diese Phänomene unterstützen und damit am Leben erhalten. Zudem, wir hatten es schon angedeutet, ist das, was die Menschen Moral und Ethik nennen, ausgesprochen relativ. Ein komplexes, sich stets veränderndes Gebilde aus religiösen oder religiös-spirituellen Auffassungen, sozialen Strömungen und Meinungen, aus unterschiedlichen Wahrnehmungen, was für eine Gesellschaft gut ist oder schlecht, aus zeitgebundenen Gesetzen, die das eine erlauben und das andere nicht erlauben, aus ganz verschiedenen Vorstellungen von dem, was für Menschen hilfreich ist oder was ihnen schadet, aus allen möglichen Idealen, die wir auf alles Mögliche anwenden und übertragen wollen, und schließlich auch aus einem Instinkt, den wir Gewissen nennen und der sich in verschiedenen Menschen ebenfalls höchst unterschiedlich ausdrücken kann. Jede einzelne dieser Komponenten ist, und dies kommt erschwerend hinzu, eine Mischung aus Wahrheit, Teilwahrheit und Irrtum. Und dennoch ist das Ergebnis, sind Moral und Ethik, für uns Menschen eine wesentliche Errungenschaft. Denn, und das macht in der Evolution der Natur unser Menschsein aus, wir sind im Kern ein mentales Wesen oder das mentale Wesen. Und deshalb ist eine mentale Kontrolle über unsere vitalen und physischen Begierden und Instinkte, über unser persönliches und soziales Handeln und Wirken, in unserem Verhalten gegenüber anderen, für uns, wenn wir wirklich Menschen sein wollen, unbedingt notwendig, unverzichtbar. Moral und Ethik helfen uns dabei, diese Kontrolle zu erlangen und tatsächlich auszuüben, wenn auch nur unvollkommen. Eine wirkliche Lösung aber sind sie ganz offensichtlich nicht. Der Mensch ist immer noch das, was er immer war, eine Mischung aus Gut und Böse, aus Sünde und Tugend, ein mentales Ego, das seine mentale, vitale und physische Natur nur unzureichend und unvollkommen beherrscht und regiert. Wenn wir uns nun von den äußeren Bedingungen, Vorgaben und Regeln lösen, und uns ausschließlich auf uns selbst beziehen, wenn wir rein aus der subjektiven Wahrnehmung heraus all das annehmen und aufnehmen, was gut ist, und zurückweisen, was für uns böse ist, dann kommen wir der eigentlichen Wahrheit schon ein gutes Stück näher. Denn dann, wenn wir quasi versuchen, unser eigenes Ideal zu leben, berücksichtigen wir die Wahrheit und Wirklichkeit, dass das Leben ein Werden ist und dass es etwas gibt, was wir sein und werden sollen. Doch auch dieses Ideal, das wir uns vorstellen und ersehnen, ist nur eine bestimmte Auswahl von etwas Weiterem, Größerem. Und wenn wir diesem Ideal, unserem eigenen Idealbild, zu sehr, zu starr folgen, dann begrenzen wir uns, Wir errichten eine Art Gebäude, konstruieren etwas und verlieren dabei die Plastizität, die uns in ein größeres und weiteres Dasein führen könnte. Der Ruf, dem wir folgen müssen, ist der des Grenzenlosen, des Höchsten, und es muss uns irgendwie gelingen, den richtigen Weg zu finden, die richtige Art und Weise von Selbstbehauptung und Selbstverleugnung und nicht das falsche und unwissende Konstrukt davon, das uns das Ego aufzwingt. Denn wenn uns dies nicht gelingt, dann wird entweder des Lebens Ich mit seinem starken Impuls das Ideal irgendwann beiseite schieben oder überfluten, oder wir folgen einer Bewegung, die dem Leben zu entfliehen versucht, die es verneint, wie es die meisten Religionen tun, mit einer Art göttlicher Moral, mit Frömmigkeit, Rechtschaffenheit, Tugend. Dies aber, und das ist inzwischen offenkundig, löst in keiner Weise das Problem. Es ist eine Art Flucht des Einzelnen aus der Verworrenheit und in gewisser Weise auch Ratlosigkeit des kosmischen Daseins. In den indischen, tatsächlich spirituellen Traditionen war dies, ein Leben in Wahrheit, Tugend, in wahrem und richtigem Willen, nur eine Voraussetzung für den nächsten, entscheidenden Schritt. Die Basis und gleichzeitig eine Notwendigkeit für spirituelle Verwirklichung. Spiritual Realization. Eine Verwirklichung, in der der Einzelne in ein Bewusstsein des Grenzenlosen und Ewigen tritt und damit die Grenzen von Sünde und Tugend überschreitet. Das relative Gute ist hier eine Art Training, eine Möglichkeit des Wachsens, die uns die Weltnatur bietet, um zum wahren Guten, zum absoluten Guten zu gelangen. Denn jenseits des Mentals endet dieser Dualismus. Wahrheit und Irrtum münden in ein grenzenloses Wahrheitsbewusstsein, das Gute und das Böse in ein grenzenloses Gutes. Wir treten in die Transzendenz ein. Ist dies also die einzig wirkliche Lösung, unser Unbewusstsein in ein größeres, transzendentes Bewusstsein zu verwandeln, die Wahrheit des Geistes, des Spirit zur Grundlage unseres Lebens und Daseins zu machen und unsere Unwissenheit in ein höheres Wissen zu transformieren? Tatsächlich scheint dies so zu sein. Das Unbewusstsein, der Boden, aus dem wir gewachsen sind, legt seinen Schatten, seine ursprüngliche Dunkelheit auf unsere Wahrnehmung des Selbstes und der Dinge. Und weil die Unwissenheit all dies auf einem unvollkommenen und getrennten Bewusstsein gründet, und weil wir in dieser Dunkelheit und Getrenntheit leben, sind falsches Wissen und falscher Wille möglich, quasi unausweichlich. Ohne falsches Wissen gäbe es keinen Irrtum und keine Falschheit. Ohne Irrtum und Falschheit in unserem dynamischen Wesen gäbe es keinen falschen Willen, und ohne falschen Willen gäbe es kein falsches Handeln und damit kein Böses, kein Evil. Solange also die Ursachen andauern, treten auch die Folgen ein, in unserem Wirken und in unserer Natur. Mentale Kontrolle ist eine Kontrolle, kein Heilmittel. Eine mentale Regel, ein mentaler oder moralischer Standard oder Maßstab kann eine Art künstliche Rille in diese Natur ritzen. Eine Rille, in der unser Wirken mehr oder weniger mechanisch wie in einer Schallplatte verläuft und die dieser Natur der Unbewusstheit und Falschheit eine Formation auferlegt, die diese, in der Regel mit deutlichen Schwierigkeiten, ein wenig zügelt. Am Ende ist die Lösung einzig und allein die vollständige Umwandlung des Bewusstseins, eine radikale Wandlung der Natur. Und dies, die Frage der Umwandlung unserer Natur, ist deshalb die einzige Frage, mit der wir uns in unserem Leben, auf unserem Weg überhaupt befassen müssen. Was nun aber bedeutet dies? Und wie können wir diese sehr grundlegende Wandlung, diese Transformation angehen? Zunächst einmal müssen wir uns noch einmal klar vor Augen führen, dass die Wurzel der Schwierigkeit in einer von Grund auf getrennten oder geteilten Existenz und damit in einem geteilten Bewusstsein liegt. Und dass es deshalb nicht hilft, den Baum hier und da zu beschneiden oder einzelne Äste miteinander zu verbinden. Eine teilweise Umwandlung, was auch immer sie bewirken mag, kann eine integrale Umwandlung, eine integrale Transformation nicht ersetzen. Und deshalb müssen wir uns tatsächlich auch dieser Wurzel, dem Ursprung dieses Phänomens und nicht einer der vielen Verästelungen zuwenden. Und diese Wurzel ist das Ego und insbesondere das vitale Ego, das Lebens-Ich. Dieses Ich trennt uns von allem anderen, von allen anderen Wesen und bindet uns zwangsläufig an das dann tief verwurzelte Daseinsgesetz, quasi den Stamm von egoistischer Selbstbehauptung. Die Irrtümer, die daraus entstehen, verzweigen sich in unterschiedlichsten Formen und Kombinationen und formen Blätter oder Früchte, die mit Falschheit und auch Bösem durchwoben sind. Und dieses falsche Bewusstsein speist, durchtränkt dann all unsere Wesensteile. Unser denkendes Mental, unser Herz, unser vitales Mental, unsere Sinne und Sinneswahrnehmungen, unser Körperbewusstsein und erzeugt dort einen falschen Willen und damit auch falsches Handeln. Und wenn wir gegenüber anderen Menschen richtig handeln wollen, dann ist das unmöglich, solange wir sie als jemand anderen wahrnehmen. Wir wissen so gut wie nichts oder gar nichts über ihr inneres Bewusstsein, über das, was ihre Seele will und braucht, über das, was ihr Mental, ihr Herz, ihr vitales Wesen, ihr Körper benötigt. Das, was wir gewöhnlich Mitgefühl, guter Wille und sogar Wissen nennen, ist nur ein Bruchteil, noch dazu ein armseliger Bruchteil dessen, was tatsächlich für ein wahres Wirken und Handeln notwendig wäre. Sicher, ein weites Mental, ein weiteres Herz, eine umfassendere, großzügigere, vitale Lebenskraft kann ein wenig helfen und das Schlimmste verhüten. Doch es wird Kollisionen zwischen dem, was wir für gut und richtig halten, mit dem, was andere für gut und richtig halten, nicht verhindern. Und es wird Störungen, Schäden und auch Leid erzeugen. Selbst dann, wenn wir uns für vollkommen selbstlos halten, selbst dann, wenn wir uns für wissend halten, wenn wir glauben, etwas zu verstehen oder andere zu verstehen, zwingt uns die Natur unseres Egos dazu, uns in egoistischer Weise selbst zu behaupten, uns selbst zu bestätigen. Altruismus, also vermeintliche Selbstlosigkeit und uneigennütziges Handeln, führt uns am Ende nicht wirklich weiter. Er weitet das engere, vollkommen auf sich selbst zentrierte Ego und findet dort eine wichtige Rolle. Doch er beseitigt dieses Ego nicht. Und er transformiert es ebenso wenig in das wahre Selbst, das eins mit allen und allem ist. Das Ego des selbstlosen Altruisten ist genauso stark und kraftvoll wie das Ego des Selbstsüchtigen und Egoistischen. Und oft sogar, da es selbstgerecht und durch seine vermeintliche Selbstlosigkeit aufgeblasen ist, machtvoller, beharrlicher und aufdringlicher. Noch weniger hilft es, wenn wir unser eigenes Selbst dem Selbst anderer unterwerfen und damit unserer Seele und unserem Mental, Leben und Körper Falsches, Schaden zufügen. Denn unser Ziel ist es, muss es sein, unser Wesen in richtiger Weise zu behaupten, damit es eins mit allen wird, und nicht es zu verstümmeln oder gar vollständig zu opfern. Selbstaufopferung mag bei Zeiten oder in besonderen Situationen notwendig sein, aber es kann nicht zur Regel oder zum Gesetz unserer Natur werden. Denn dann, wenn wir dies ganz und gar werden und leben, nähren wir nur das Ego anderer. Oder wir vergrößern, verstärken ein wie immer geartetes kollektives Ego, die Nation oder auch die Familie. Es führt uns nicht zur Entdeckung und Manifestation unseres wahren Wesens und ebenso wenig die Menschheit. Opfer und Selbsthingabe sind, auf einer gewissen Ebene, eine tatsächliche und spirituelle Notwendigkeit. Denn wir können unser wahres Wesen nicht finden und nach vorne bringen, wenn wir uns nicht etwas opfern oder hingeben, das größer und weiter als unser eigenes Ich, als unser eigenes Ego ist. Doch dieses Opfer sollte, soweit uns dies möglich ist, in einem richtigen Bewusstsein und mit einem Willen geschehen, der auf wahrem Wissen basiert. Und hier ist es wichtig, wenn nicht wesentlich, das zu entwickeln, was die alten Traditionen den sattwischen Anteil in uns nannten. Eine Natur von Licht, Verständnis oder Verstehen, Ausgewogenheit, Harmonie, Mitgefühl, eine Natur von gutem Willen, von Güte und Freundlichkeit, ein Gefühl für Partner oder Gefährten, Selbstkontrolle, richtig angeordnetes und harmonisiertes Wirken. Dies ist tatsächlich das Beste, was wir in den Grenzen unseres Mentals, unserer Mentalität erreichen können. Doch es ist naturgemäß nur eine Stufe, ein Zwischenschritt. Es ist nicht das Ziel. Es ist nicht die wahre Lösung. Auch die wahrhaftige religiöse Ethik greift, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag, am Ende zu kurz. In einem Geist universalen Mitgefühls zu handeln, seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben, sich gegenüber anderen so zu verhalten, wie man es von ihnen für sich selbst wünschen würde, die Freude und das Leid anderer als seine eigenen zu fühlen, all dies kann, solange wir im Ego leben, eine Anforderung an uns selbst sein, ein Sehnen im Herzen, eine Bemühung des Willens. Und all dies hat durchaus einen positiven Einfluss auf eine ansonsten eher rohe Ich- oder Ego-Natur. Und wenn dies tatsächlich gelingt, wenn wir andere als uns selbst wissen und auch fühlen, erfahren, dann kann dies natürlich und spontan unser authentisches Dasein sein. Doch Einheit mit anderen Menschen reicht nicht, denn sie ist letztlich eine Einheit mit der Unwissenheit der Menschen. Und damit bewegen wir uns immer noch in demselben Kreislauf von Irrtum, falschem Willen, falschem Wirken. Auch wenn sich der Charakter dieses Wirkens spürbar und zum Positiven verändert. Das, was wir Einheit oder Einssein nennen, darf nicht nur eine Einheit, ein Einssein mit dem Mental den Herzen, den Gefühlen, dem vitalen Wesen, den Egos von anderen sein, sondern sie muss, man könnte sagen, grundlegender sein. Eine Einheit in der Seele und im Geist, im Spirit. Dies aber kann nur durch eine wirkliche Befreiung, eine spirituelle Liberation geschehen. Durch eine Befreiung von unserem Ego und durch die Verwirklichung, die Realization unseres wahren Selbstes und damit des einen Selbstes in allen. Dann wissen wir alle und alles als Teil unseres Selbstes, und erst dann behandeln wir sie tatsächlich, als ob sie unsere anderen Selbste wären. Erst dann ist die Trennung geheilt, und das Gesetz einer getrennten Selbstbehauptung wird durch das Gesetz einer Selbstbehauptung für andere und durch die eigene tatsächliche Selbstfindung und Selbstverwirklichung ergänzt. Eine Selbstfindung, die unmittelbar und gleichermaßen die Selbstfindung und Selbstverwirklichung in anderen ist. Und deshalb, das wird an dieser Stelle klar, muss jeder spirituelle Ruf, der unser Wesen erreicht oder aus ihm aufsteigt, bedingungslos angenommen, akzeptiert werden, als absolut zwingend und absolut vorrangig gegenüber allem anderen, seien es intellektuelle oder ethische Ansprüche, seien es soziale Ideen, soziale Kontexte oder sogenannte Verpflichtungen. All dies gehört zum Bereich der Unwissenheit. Und, wir hatten es gerade verdeutlicht, nichts, was wir dort tun und versuchen, kann die spirituelle Umwandlung ersetzen. Eine Umwandlung, die allein zum Ziel führt. Was genau ist nun mit dieser Umwandlung gemeint? Und was sind die Schritte? Der erste ist das Finden der Seele, der Weg dorthin und die Vereinigung mit ihr, wie es so wunderbar in den ersten Kantos von Buch 7 in Sri Aurobindos Savitri beschrieben ist. Wichtig für uns und unseren inneren Prozess ist, dass es hier nicht um die Seele oder das Zentrum der mentalen, emotionalen und vitalen Ebenen geht, die wir in ihrer vermeintlichen Klarheit und Reinheit leicht für unser Innerstes und die Urquelle unseres persönlichen Daseins halten können, sondern um das tatsächliche göttliche Element in uns, die verborgene seelische Entität. Und wenn diese dann nach vorne tritt, wenn sie die äußere Natur und all unsere Wesensteile zu beherrschen beginnt, wenn Mental, Leben und Körper ihren wahren Platz als Instrumente dieser Seele einnehmen, dann werden wir uns einer inneren Führung bewusst, die die Wahrheit, das Gute und die wahre Wonne und Schönheit des Seins weiß, das Herz und auch den Intellekt durch ihr lichtvolles Gesetz lenkt und unser Wesen, unser Leben zu wachsender spiritueller Vollkommenheit führt. Wir werden uns eines lebendigen Lichtes gewahr, das unsere Unwissenheit erhellt, eines Zeugen oder Beobachters, der eine wirkliche Unterscheidungsfähigkeit besitzt und eines Willens, der die Wahrheit des Mentals von dessen Irrtum trennt, der die unmittelbare Antwort des Herzens von verzerrenden Vibrationen löst, von Vibrationen, die einem falschen Ruf oder einer falschen uns auferlegten Forderung oder einem inneren Verhaltensmuster folgen, und die die wahre Glut und dynamische Fülle des Lebens, der Lebenskraft, von den vitalen Leidenschaften, den trüben und verworrenen Falschheiten und dem blinden Tasten unserer vitalen Natur scheidet. Dies ist der erste Schritt zu dem, was wir wirklich Selbstverwirklichung nennen können. Und dass wir, in kurzen und einfachen Worten, als die Ablösung der Herrschaft des Egos durch die Herrschaft der Seele, des göttlichen, seelischen Individuums bezeichnen können. Der zweite Schritt besteht darin, sich des ewigen Selbstes in uns gewahr zu werden. Ungeboren, jenseits der Schöpfung und eins mit dem Selbst aller Wesen. Diese Form von Selbstverwirklichung befreit und universalisiert uns. Und auch wenn unser äußeres Wirken und Handeln sich immer noch in den Bewegungen und Dynamismen der Unwissenheit bewegt, wir sind diesen dann nicht mehr unterworfen. Sie binden uns nicht mehr, führen uns nicht mehr in die Irre, denn unser inneres Wesen lebt im Licht des Selbstwissens. Der dritte Schritt liegt im Wissen um das göttliche Wesen, das gleichermaßen unser höchstes transzendentes Selbst, das kosmische Wesen, also die Basis unseres universalen Daseins, wie auch die Göttlichkeit in unserem Inneren ist. Eine Göttlichkeit, aus der unser wahres Individuum, das sich entwickelnde psychische oder seelische Wesen, hervortritt. Als eine Art Anteil, als Funke, als eine Flamme, die in das ewige Feuer wächst, in dem sie entzündet wurde. Ein ewig in uns lebender und lebendiger Zeuge dieses Feuers und das bewusste Instrument seines Lichtes, seiner Macht, seiner Freude und Schönheit. Und wenn wir uns dieses Göttlichen als den Meister unseres Seins und unseres Wirkens bewusst sind, dann können wir lernen, zu einem Kanal seiner Shakti, der göttlichen Kraft, zu werden, ihren Befehlen zu folgen oder nach ihrem Gesetz von Licht und Macht in unserem Inneren zu handeln. Dies ist die Befreiung des Willens, Liberation of the Will, die der Befreiung im Wissen folgt, die sozusagen deren dynamische Auswirkung ist. Das Wissen reinigt, die Wahrheit befreit. Und durch das Wachsen eines spirituellen Bewusstseins und des Lichtes spirituellen Wissens wird alles, was wir böse nennen, verschwinden. Die Trennung unseres eigenen Wesens von anderen Wesen kann nur geheilt werden, indem wir die Trennung unserer Natur von unserer inneren Seelenwirklichkeit aufheben, indem wir den Schleier zwischen unserem Werden und unserem Selbstsein lüften, indem wir die Kluft zwischen unserem individuellen Dasein in der Natur und dem göttlichen Wesen überbrücken, einem göttlichen Wesen, das tatsächlich allgegenwärtige Wirklichkeit ist, in der Natur und oberhalb der Natur. Selbst dann aber, wenn all dies verwirklicht ist, bleibt noch eine, man könnte sagen, letzte lichtvolle Barriere. Denn wenn die Shakti des höchsten Göttlichen, die höchste bewusste Kraft, durch uns wirkt, dann wirkt sie zunächst in einer noch unvollkommenen Natur, in einer Instrumentation, in einem Adhar von Mental, Vital und Körper, die auch, wenn sie erleuchtet und spiritualisiert sind, in ihren ganz bestimmten Wirkweisen entlang ihrer eigenen Natur funktionieren. In diesen Schalen werden das Licht und die Kraft modifiziert, oder besser, sie verkleiden sich selbst, damit das Gefäß sie tragen und verkörpern kann. Und deshalb gibt es, jenseits der Psychisierung und Spiritualisierung der Natur, noch einen weiteren Schritt. Eine wirklich vollständige und vollkommene Erneuerung dessen, was wir sind, in eine Wirkweise und Macht, die der göttlichen Übernatur, Sri Aurobindo spricht von Supernature, entspricht. Unsere gesamte Natur muss emporgehoben und von Grund auf umgewandelt werden. Und nicht nur erleuchtet und verwandelt werden. Das ewige Wahrheitsbewusstsein, das supramentale Bewusstsein, muss uns in Besitz nehmen und alle Wirkweisen unserer Natur in seine eigenen Seins- und Wirkweisen, in seine eigene Art zu wissen, transformieren. Erst dann, nach der supramentalen Umwandlung, kann spontanes Wahrheitsbewusstsein, kann Wahrheitswille, Wahrheitsempfinden, Wahrheitsregung, Wahrheitswirken zum integralen, allumfassenden Gesetz unserer Natur werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Wirklichkeit und das integrale Wissen, Teil 1. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.